Dann war eben unser Plan, als wir dann einen wirklich guten Produzenten gefunden hatten, die auch mehrmals besucht hatten und wirklich auch gesehen haben, wie die dort arbeiten. Jetzt machen wir ein Crowdfunding und dann kam Corona. Und dann haben wir uns gedacht, super, jetzt interessiert sich sicher niemand für irgendwelche veganen Bauchtaschen, die wir da auf den Markt bringen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute dreht sich bei mir alles um Slow Fashion. Das heißt um eine nachhaltige, bewusste und ethische Herangehensweise an Mode. Taschen aus Ananasleder, Rucksäcke aus reißfestem Papier, Pullover aus Tencel. Das sind die Produkte der Tiroler Firma For People Who Care. Die Gründerinnen Anna Bodgorny und Johanna Bittner setzen auf nachhaltige Mode und Accessoires. Der Weg dorthin war nicht einfach und zu Beginn mussten sich die beiden erst selbst das Nähen beibringen. Ihr Standort im Innsbrucker Stadtteil Wilten wurde bald zu klein und daher sind die Mädels mit ihrem Start-up dieses Jahr in die Werkstätte Wattens umgezogen. Die ehemalige Schleifhalle mussten sich die Wahltirolerinnen erst selbst herrichten. 9 Monate später rattern dort die Nähmaschinen. Ich habe vor People Who Care einen Besuch abgestattet und spreche mit Johanna Bittner über die Herausforderungen, die sich den Unternehmerinnen auf ihrem Weg zur nachhaltigen Modeproduktion stellten. Zuvor noch 5 Fakten zur Modeindustrie, die gut zu wissen sind. Laut Greenpeace werden bis zu 30% der für Industrieländer produzierten Kleidungsstücke nie verkauft. Nur 1% des weltweiten Textilmülls wird zu neuer Kleidung recycelt. 35% des Mikroplastiks in den Meeren stammt von Textilien. Kleider sind für etwa 10% der weltweiten Produktion von CO2-Emissionen verantwortlich. Hinsichtlich der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel steht die Textilindustrie an 4. Stelle. Jetzt zu euch. Hallo Johanna.
Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung in eure neue Produktionsstätte. Das war ziemlich viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Wir haben uns da ein bisschen viel vorgenommen und haben dann unterwegs gemerkt, dass es doch deutlich länger gedauert hat. Aber gut so, weil sonst hätten wir gar nicht angefangen.
Aber jetzt ist fast fertig.
Jetzt ist es, ich würde sogar sagen, fertig. Anna denkt zwar, da sind noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich würde sagen, es ist fertig. Also die Produktion steht, die Produktion läuft und man kann uns da auch besuchen. Und wir haben Strom, das war auch bis kurz vor Schluss noch keiner da, aber jetzt ist alles da.
Es ist sehr schön, die Wände sind mit Grafiken ausgemalt.
Ja, da hatten wir das Glück, dass uns der Lukas Goller, ein recht bekannter Street-Art-Künstler hier in der Gegend, angeboten hat. Er malt es für uns und jetzt ist es echt wunderschön geworden und wir haben da wirklich eine einzigartige Kunst auch noch an der Wand.
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt möchte ich aber wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr euch vergrößern musstet, denn ihr wart vorher in Innsbruck anzufinden. Aber beginnen wir ganz am Anfang bei der Idee nachhaltige und vegane Mode. Beziehungsweise anfangs waren es Taschen und Accessoires herzustellen.
Ja, die Geschichte ist eigentlich schon relativ lange. Also Anna ist schon relativ, wirklich ziemlich lange in der Modebranche unterwegs, hat schon eine Modemarke mit Freundinnen gegründet. Mittlerweile, ich glaube, 15 Jahre ist das her. Und die haben dann, als sie gewachsen sind, vieles nach China verlagert, also ihre Produktion dorthin verlagert. Mhm. Und da hat Anna dann, und wir haben auch kurze Zeit für diese Marke gearbeitet und da haben wir gesehen, so kann es nicht gehen. Alles in Plastik verpackt, die Qualität wird schlechter, die Materialien sowieso schlechter und alles geht sehr schnell kaputt. Und dann haben wir für uns entschlossen, wir wollen das ändern. Und war das für uns am einfachsten war, es klingt jetzt komisch, aber haben wir erstmal mit Taschen und Accessoires angefangen und die Mode wird dann nächstes Jahr folgen.
Da sind aber schon ein paar Stücke fertig. Ich durfte es schon anschauen.
Ja, das stimmt. Wir haben eben dieses Jahr schon die ersten Samples gemacht, um damit eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, um das schon einmal ein bisschen Vorbestellungen zu sammeln. Das war jetzt im Sommer. Und ja, wir rechnen realistischerweise eben damit, dass es erste Hälfte von 2024 dann die ersten Teile auch zu kaufen gibt.
Und was ist geplant? Hoodies, T-Shirts?
Richtig, genau. Wir fangen ganz basic an. Einfach so T-Shirt-Basics, Hoodies und eben Pullis. Die Materialien, da sind wir auch natürlich auf der Suche nach wirklich welchen, die unseren Standards entsprechen. Und man kann sich vorstellen, das ist gar nicht so einfach, weil gerade je weiter natürlich die Materialien her transportiert werden müssen, desto schwieriger ist es. Ein Material für T-Shirts, was wir auf jeden Fall verwenden wollen, ist Tencel. Das ist ein Material aus Österreich, aus Bäumen, also aus Holzfasern und auch biologisch abbaubar. Und damit werden wir auf jeden Fall anfangen. Und für die anderen Materialien werden wir wahrscheinlich noch ein paar Messen besuchen müssen, um das auch wirklich anzufassen und so.
Jetzt sind wir schon bei den Materialien, aber eigentlich wollte ich doch ganz am Anfang starten. Ihr wart dann also nicht zufrieden mit der Firma, wo ihr gearbeitet habt, wie sich das entwickelt hat und ihr wolltet dann selbst was machen. Wie ging es dann weiter?
Ja, also dann haben wir zuerst mal beide Bauchtaschen getragen. Die waren aber aus Leder. Und dann haben wir gesagt, kann man das nicht besser machen? Gibt es da keine guten Alternativen? Und haben dann uns wirklich auf die Suche begeben, was gibt es für vegane Lederalternativen, die man wirklich für so Bauchtaschen verwenden kann? Das war kurz vor Corona ungefähr. Und haben dann verschiedene Proben bestellt von verschiedenen Materialien. Es gibt ja eben zum Beispiel Apfelleder oder aus Trauben oder, was wir jetzt verwenden, aus Ananasblättern. Aber es gibt noch viele, viele andere. Und für uns war es dann wichtig, dass wir halt geschaut haben, was bringt das beste Gesamtpaket. Und da haben wir uns eben für Pinyatex entschieden, weil das Material hat den höchsten Anteil an pflanzlichen Fasern, was wir gefunden hatten. Sehr viele haben sonst 50% Plastik mit drin. Ist auch nicht wirklich gut. Das nächste ist, das Unternehmen, was das herstellt, ist ein zertifiziertes B Corp Unternehmen. Das bedeutet, dass die wirklich sehr stark kontrolliert werden, was ihre Lieferketten angeht. Das war für uns auch super wichtig. Und die Färbung ist GOTS zertifiziert, weil das gerade bei Lederprodukten hat man das, dass die Färbung und Gerbung ja extrem umweltschädlich ist und da sehr viele Chemikalien verwendet werden. Und das ist dort eben durch diese zertifizierte Färbung nicht der Fall.
Und wo wird das produziert?
Also die Firma, die hat ihren Sitz in Spanien, in der Nähe von Barcelona. Und die Kollektive, mit denen sie zusammenarbeiten, sind auf den Philippinen. Also sozusagen die Blätter von der Ananaspflanze, die sonst auf dem Müll landen, bescheren den Leuten dort vor Ort ein extra Einkommen, weil die sozusagen extra noch verkauft werden und sonst würden sie verbrannt werden. Also so ist es sozusagen ein Nebenprodukt einer Industrie, die schon besteht und muss nicht extra angebaut werden, das Material.
Ihr konntet jetzt wahrscheinlich selbst nicht kontrollieren, wie die Leute, die Arbeiter und Arbeiterinnen dort behandelt werden. Aber gibt es auch da dann irgendwie ein Zertifikat?
Genau, das ist eben dieses B Corp Zertifikat. Also die Firmen, die das bekommen, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu bekommen, die müssen wirklich alles absolut offenlegen, wie es in der Lieferkette bei ihnen ist und wer sozusagen, wo sie es alles herbeziehen. Und das wird eben auch vor Ort kontrolliert. Also das kann man gerne mal nachschauen online. Wenn man darüber liest, ist es wirklich eigentlich mit die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann als Unternehmen.
Dann hattet ihr euch für Ananasleder deswegen entschieden.
Richtig, ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann hatten wir überlegt, wie können wir jetzt unsere erste Linie quasi starten. Damals, weil Anna kommt aus Polen und sie hat dort noch sehr gute Connections in so die Textilindustrie und hat dann dort eben die ersten Kontakte gesammelt. Die ersten Proben haben wir bekommen. Das war auch sehr spannend, was man da alles bekommt. Einmal eine ohne Reißverschlüsse, eine hatte nur einen Reißverschluss hinten. Also sehr spannende Modelle haben wir da wirklich bekommen.
Also ihr hattet die Modelle nicht vorher selbst gezeichnet?
Nein.
Vorstellungen, sondern?
Wir haben ja beide keinen Background wirklich in so Modedesign. Wir haben dann einfach so Taschen gebracht und haben gesagt, ja, so ungefähr wäre cool. Und dann haben die halt was draus gemacht. Aber es war sehr spannend. Und dann war eben unser Plan, dass wir unsere erste Serie von den Taschen, als wir dann einen wirklich guten Produzenten gefunden hatten, die auch mehrmals besucht hatten und wirklich auch gesehen haben, wie die dort arbeiten und direkten persönlichen Kontakt hatten. Jetzt machen wir ein Crowdfunding. Und dann kam Corona. Und dann haben wir uns gedacht, super. Jetzt interessiert sich sicher niemand für irgendwelche veganen Bauchtaschen, die wir da auf den Markt bringen wollen. Und dann hat Anna von einem Tag auf den anderen gesagt, gut, wir nähen jetzt Masken. Und so, okay, aber wir können nicht nähen. Wir haben auch keine Nähmaschine. Ja, und so hat es dann wirklich angefangen, dass wir unsere Produktion hier in Tirol aufgebaut haben. Erst in Innsbruck und jetzt eben Wattens.
Ihr habt euch dann mit Tutorials und Videos selbst das Nähen beigebracht, zumindest das Maskennähen.
Richtig.
Ja, da gab es ja dann viele Anleitungen im Netz zu finden.
Ja, genau. Das war dann genau so. Erstmal musste eine Nähmaschine geholt werden. Das war noch, als es schon die Ausgangssperren gab. In Nacht- und Nebelaktionen sind wir mit dem Auto nach Vorarlberg auf der dunklen Autobahn gefahren, ganz illegal, und haben eine Nähmaschine abgeholt und haben dann wirklich die erste Maske online gestellt und dann innerhalb von ein paar Stunden verkauft. Und ich so, guck mal, Anna, die kauft wirklich jemand, weil wir hatten natürlich auch Materialien, die da auch unseren Kriterien entsprochen haben, und die Masken waren nicht billig. Und wir haben dann echt sehr, sehr viele verkauft. Und dann eben von den Umsätzen, die wir dort generiert haben, haben wir unsere ersten Industrienähmaschinen aufs Leasing genommen. Und so ist es quasi im Gästezimmer gewachsen. Wir hatten dann in den 17 Quadratmeter Zimmer hatten wir, ich glaube, 5 Nähmaschinen, einen Schneidetisch, mehrere Regale. Und tagsüber mussten dann die Nähmaschinen rausgerollt werden, damit im Wohnzimmer auch genäht wurde. Mhm. Und dann abends wieder zurück ins Zimmer, damit man auch in der Wohnung leben konnte.
Dann wurde aber auf FFP2-Maske umgestellt und somit war auch dieses Einkommen wieder futsch.
Richtig, ja. Also wir haben dann irgendwann, hatten wir natürlich recht viele auf Lager. Die haben wir dann, weil wir auch den Platz brauchten, haben wir die alle gespendet. Damals, glaube ich, nach Griechenland, in ein Flüchtlingsauffanglager, quasi so ein Ankommenlager. Und dann hatten wir Platz und dann hatten wir die Maschinen und dann haben wir uns wirklich gesagt, okay, dann können wir jetzt eigentlich auch die Produktion hier selber machen, weil jetzt haben wir alles. Ja, und so hat es dann richtig angefangen.
Und dann habt ihr Taschen genäht.
Richtig, dann haben wir ein anderes Material dafür zuerst verwendet, weil das mit den sozusagen Nähmaschinen, die wir für Stoff hatten, also wir hatten ja für ganz normalen Stoff die Nähmaschine, noch nicht für Leder oder für dickere Materialien, haben wir zuerst ein anderes Material verwendet und für uns entdeckt. Das ist waschbares Papier und das bezieht man aus Deutschland oder wir beziehen es aus Deutschland, was natürlich während Corona auch ein großer Vorteil war, weil dort gab es keine Lieferengpässe. Mhm. Wir konnten das immer nachbestellen im Vergleich zu anderen Sachen, weil Pinatex zum Beispiel war fast ein Jahr nicht lieferbar.
Das waschbare Papier ist aber schon reißfest, oder?
Ja, es ist sehr reißfest. Das ist immer sehr spannend, weil es ist wirklich super leicht wie Papier, ist aber eine Mischung aus Zellulosefasern aus Fichten mit einem Kautschukanteil und dadurch eben reißfest. Natürlich, wenn man es wirklich sehr drauf anlegt, kann es schon reißen. Zum Beispiel, wenn man jetzt, wie Anna immer so schön sagt, ein Schwert transportiert. Also spitze Gegenstände ja. Nicht, aber stumpfe Gegenstände funktionieren ganz gut. Und ja, so haben wir das entdeckt und das konnten wir eben mit unseren Maschinen verarbeiten. Und so haben wir unsere erste Kollektion an ganz simplen Shoppern entwickelt, die dann wirklich auch schon sehr gut angekommen sind. Weil der Vorteil an dem Material ist eben, es ist so leicht. Das heißt, so ein Shopper, so ein großer Einkaufsshopper wiegt gerade mal 300 Gramm. Also man hat kaum Eigengewicht, aber wir haben getestet bis 80 Kilogramm. Es ist nicht, reißt es nicht. Ja. Also wir haben es nicht mehr getestet, mehr konnten wir nicht heben zu zweit, aber 80 Kilogramm hat funktioniert.
Sollte ausreichen.
Eigentlich. Ja, eigentlich schon wertträglich. Ich habe niemals so schwere Einkäufe zu tragen.
Ihr hattet dann aber eine Manufaktur oder war das immer noch euer Zuhause dann?
Nein, wir hatten dann wirklich, das war dann nach gut einem Jahr, haben wir dann gemerkt, es geht nicht mehr. Es ist viel zu eng und wir hatten dann ja auch schon ein kleines Team immer mal wieder, mehr oder weniger, immer bei uns zu Hause, war auch blöd. Und so hat sich bei uns um die Ecke in Wilten, also beim Wiltener Platzl um die Ecke, war die erste Manufaktur. War für den Anfang wirklich super gut, war direkt um die Ecke und wurde dann aber relativ schnell zu klein.
Warum? Was lief so gut? Die Taschen?
Nicht nur das, sondern wir haben dann auch Rucksäcke angefangen. Das war letztes Jahr im November, kurz vorm Weihnachtsgeschäft, wo wir eben auch ganz spontan noch einen Platz auf dem Innsbrucker Christkindlmarkt bekommen haben. Und da ist es dann wirklich alles auf Hochtouren gelaufen.
Vorproduziert
sehr viel vorproduziert werden. Plus, was wir auch noch nebenbei machen, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Aber ein Vertriebsweg ist auch, dass wir sozusagen für Firmen Branding machen. Also sozusagen unsere Produkte mit dem Logo von einer anderen Firma. Zum Beispiel unsere Shopper haben wir jetzt schon an ein paar Hotels als Saunataschen gemacht. Also die dann sozusagen ihr Logo mit Lasergravur dort bekommen haben und da haben wir auch eine sehr gute Auslastung gehabt und das wird dann einfach sehr eng oder wurde viel zu eng.
Hattet ihr zu der Zeit schon Mitarbeiter?
Ja, wir hatten relativ schnell eigentlich Mitarbeiterinnen, gerade bei den Masken haben wir gemerkt, boah, wir kommen nicht hinterher und dann sind wir zu Freunden nach Hause gefahren, eben im Lockdown und haben denen die Sachen gebracht zum Ausschneiden, zum, weiß ich nicht, Vorbereiten irgendwie und haben es dann wieder abgeholt.
Gemeinschaftsarbeit.
Ja, genau.
Oder Beschäftigungstherapie.
Auch wahrscheinlich. Und Jetzt seit gut einem Jahr arbeitet die Anja bei uns. Die ist jetzt auch immer noch unsere Näherin. Die ist gehörlos, was für uns aber ein sehr großer Vorteil ist, weil sie wirklich sehr konzentriert arbeitet in der lauten Umgebung. Und ja, sie ist sehr happy in unserem sozusagen bunten Team, wo immer wieder Leute dazukommen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Christkindlmarktverkauf haben, haben wir natürlich auch ein Verkaufsteam, die das macht, weil wenn man alleine da stehen würde, dann würde man ja, das geht 6 nicht. Wochen am Stück durchdrehen. Ja. Und jetzt kommen immer wieder noch Leute auch dazu. Das ist jetzt eben, nachdem wir in den größere Location gezogen sind und Platz haben, ist der nächste Step jetzt auch, das Team zu vergrößern.
Habt ihr auch alles auf Lager oder für jede Bestellung muss das erst angefertigt werden?
Also die Sachen, die bei uns im Online-Shop als verfügbar stehen, sind verfügbar. Sozusagen natürlich, wenn jetzt jemand eine größere Bestellung aufgibt, dann wird es natürlich auf Anfrage produziert. Aber wir haben auch ein Lager, ja.
Dann möchte ich noch wissen, wie ihr eure Lieferanten und Materialien auswählt, um sicherzustellen, dass sie euren Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Du hast schon ein bisschen was erklärt.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil auch eine sehr herausfordernde. Es gibt zum Glück viele Stoffmessen heutzutage, wo man dann auch wirklich die Vertriebsleute direkt kennenlernen kann, die Materialien anfassen kann und dort auch mal dann ein bisschen besser in die Tiefe gehen kann. Es gibt zum Glück Zertifizierungen, auf die wir uns natürlich auch verlassen. Was für uns auch natürlich wichtig ist, ist dann der Herkunftsort, wo man dann natürlich abwägen muss, wie ich beim Pinatex schon gesagt habe. Natürlich, das hören wir sehr oft als Kommentar, wächst die Ananas nicht in Österreich. Ja. Das ist uns bewusst. Und gerade deswegen freuen wir uns auch immer, wenn es aus der Region neue Materialien gibt. Zum Beispiel haben wir jetzt auch gehört, es soll ein Apfelleder aus Südtirol geben, wo wir bisher aber noch keinen Kontakt aufgebaut haben, wo, wenn das zum Beispiel unseren Kriterien entsprechen würde, wäre das natürlich schon besser als das Pinatex, was wir schon haben.
Ja. Müsst ihr euch dann aber auch erst in der Verarbeitung anschauen.
Richtig, weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht das Wichtigste, dass es nachhaltig ist für die Endkunden, so blöd es klingt, sondern es muss auch gut aussehen. Es muss was aushalten, es muss für den Alltag wirklich, ja, Vorteil bieten. Und wenn sozusagen, wenn wir nur nachhaltige und fair produzierte Sachen verkaufen würden, das wäre sozusagen dann nicht das Verkaufsargument Nummer 1. Es muss zuerst mal gut aussehen, sich gut anfühlen, muss robust sein, haltbar sein. Und das sind auch die Sachen, auf die wir uns wirklich fokussieren, auch bei der Materialauswahl.
Für die neue Modelinie hast du gesagt Tencel?
Eben, Tencel ist gerade was das angeht eine sehr gute Option. Eine andere Linie, wo wir jetzt auch dran überlegen, ob wir das machen wollen, ist noch ein bisschen ein anderer Gedanke, ist sozusagen Materialien zu verwenden, die schon bestehen, also die sozusagen nicht neu produziert werden. Da gibt es ja gerade aus der gesamten so Textilindustrie gibt es sehr viel Reste, die übrig bleiben, die sonst weggeworfen werden, das aber sehr gute Stoffe sind. Und wir haben dort auch schon mit ein paar einzelnen Stoffen ausprobiert. Und das wäre für uns auch eine Option, wo wir sagen, okay, das natürlich, vielleicht sind die nicht so super zertifiziert und nachhaltig, aber die sind schon da und die werden sonst weggeworfen. Und wenn man daraus was Cooles machen könnte, ist das für uns auch natürlich ein sehr nachhaltiger und ressourcenschonender Gedanke, den wir gerade in dem Bereich auch verfolgen.
Weil es recycelt wird und nicht weggeworfen.
Richtig, ja.
Welche Herausforderungen haben sich denn ergeben, den Materialien, die ja auch für euch neu zu verarbeiten waren?
Ja, also zum Beispiel, was ein guter Funfact ist, dieses waschbare Papier muss nass genäht werden. Das bedeutet, da muss man jetzt in so einer immer größer werdenden Produktionslinie schauen, wie schafft man es, dass das Wasser an der richtigen Stelle ist und immer eine gute Temperatur hat.
Okay.
Dass man das, weil kaltes Wasser funktioniert nicht so gut wie warmes, weil durch das warme Wasser wird es dann eben weich und flexibel. Und wenn man das sozusagen trocken näht, dann reißt es schneller. Das bedeutet, das ist eine Herausforderung, dass dann nicht immer die ganze Manufaktur unter Wasser steht.
Verstehe.
Und natürlich gerade das Pinatex ist ein sehr dickes Material. Also dort haben wir uns echt schon extra eine Maschine anschaffen müssen, also eine Lederverarbeitungsmaschine, weil das sind eigentlich komplett unterschiedliche Berufsbilder. Also die entweder die einen arbeiten mit Leder und haben dann nur diese Ledermaschinen oder man hat eben die Maschinen für Stoffe. Und
Leder
wir wollen
verzeiht
aber
auch nicht.
Ja.
Also auftrennen beim Leder, dann bleiben einfach Löcher. Das ist nicht so möglich. Beim Stoff kann man da vielleicht noch
schwindeln. Richtig, beim Pinatex, das stimmt, ja. Das heißt, da haben wir jetzt auch außer den haben wir jetzt eher den Fokus auf die Taschen und Rucksäcke eben gelegt, weil es für uns noch einfacher war, es zu verarbeiten. Aber das sind eben so Herausforderungen, mit denen man ja umgehen muss.
Dann Verpackung ist sicher auch ein Thema, damit es eben nicht in Plastik verpackt wird. Das möchtet ihr nämlich vermeiden.
Also natürlich im Versandhandel ist sehr, ich würde jetzt nicht sagen schwierig, aber herausfordernd, weil es auch bestimmte Maßgaben gibt, an die man sich halten muss. Es gibt irgendwelche Verpackungsordnungen. Und auch gerade bei Kleidung ist es so, dass die von der Vorgabe her eben oft einzeln in solchen Plastiktüten verpackt sein muss. Ja. Bei den Taschen gibt es diese Vorgaben zum Glück nicht. Das heißt, wir hatten dort recht große Freiheit, wie wir das verschicken. Und wir haben zum Beispiel auch, als wir jetzt letztes Jahr eine Bestellung von einem sozusagen größeren Modehaus bekommen haben, haben wir denen auch gesagt, okay, aber ihr bekommt unsere Taschen nicht in Plastik verpackt. Wir packen die nicht einzeln. Natürlich ist es schonender, aber wir machen das nicht. Wir schicken euch einfach 25 Taschen pro Karton und die sind nicht nochmal einzeln in Plastik verpackt. Weil das war ja eben das, was uns so genervt hat. Und zum Glück haben die gesagt, okay, passt, weil ich glaube, vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, weil wenn man im Laden ist, dann ist es ja nicht mehr in Plastik verpackt, aber es kam in Plastik verpackt. Also jedes Einzelteil eigentlich meistens einzeln. In den Abteilungen sind Berge an Plastikverpackung von den einzelnen Stücken. Aber zurück zu uns. Gerade bei den Verpackungskartons muss man auch schauen. Es gibt entweder die aus Graspapier, die ja auch sozusagen nachhaltiger sein sollen als die aus sozusagen die normalen Kartons, die man kennt, weil das ja sozusagen schneller wächst oder viel mehr wächst als jetzt Bäume. Natürlich gibt es recyceltes Papier, worauf wir auch hauptsächlich, ehrlich gesagt, beides greifen wir zurück. Wir testen da auch sehr viel, muss man sagen.
Aber ihr bekommt eure Stoffe oder eure Materialien ja auch irgendwie geliefert. Mhm. Und da ist dann auch die Frage, ist das dann in Plastik verpackt oder wird da auch drauf geachtet?
Also es kommt auf die Menge drauf an. Gerade unser Waschpapierlieferant, wenn wir kleinere Mengen bestellen, ist es wirklich alles in Karton verpackt. Das ist sehr gut. Wenn wir jetzt manchmal eine ganz große Lieferung bekommen und das auch eine Palette ist, ist es einfach jetzt heutzutage noch im aktuellen Speditionsding so, dass die sind leider so, ne? Das muss man sagen. Aber wie gesagt, wenn wir so weniger Blätter bestellen, zum Glück verschicken sie es auch plastikfrei, da sind wir sehr dankbar. Aber es gibt so viele Baustellen und es gibt viele Sachen, auf die hat man einfach wenig Einfluss. Ja. Und natürlich versucht man sich schon auf die zu fokussieren, wo man sieht, das passt am besten überein. Aber so blöd klingt, hundertprozentige Übereinstimmung findet man noch nicht. Und man versucht halt immer, wo ist sozusagen die größte Übereinstimmung mit unseren Werten, mit unseren, sozusagen, wie wir es machen wollen. Und das ist auch ein großer Grund, warum wir selber alles machen, warum wir sozusagen nicht unsere Sachen über ein, kann man ja auch machen, Fulfillment Center, dass man sagt, okay, unser Lager ist da, ihr verpackt es, machen wir nicht, weil da haben wir keinen Einfluss drauf, wie es verpackt wird oder wenig.
Ja. Habt ihr ein Augenmerk darauf, dass ihr Abfall minimiert?
Ja, da haben wir auch eine sehr coole Idee, oder Anna hatte die hauptsächlich, dass wir von den Waschpapier, das kommt in so einem Bogen, ich glaube ungefähr 1,50 Meter mal 1 Meter, die einen, oder auf einer Rolle, also je nachdem, welche Farben man bestellt. Und natürlich bleiben oft Zuschnittreste übrig, obwohl wir auch schon die Taschen und Rucksäcke von den Maßen her so designt haben, dass so wenig Zuschnittreste wie möglich übrig bleiben. Und aus den Zuschnittresten machen wir unsere Flyer. Bedeutet, wir haben ein Lasergerät, wo das eben auch alles geschnitten wird und dann werden so runde, quasi so Getränkeuntersetzer aus dem waschbaren Papier wird dann eben drauf graviert, Achtung, kein Wegwerfflyer, sondern ein waschbarer Untersetzer und dann eben unsere Adresse und Website. Und die würden dann auf Messen und Märkten und so verteilt. Ja. Und das, was da übrig bleibt, das werden dann nochmal unsere Farbmuster, die wir dann an Kunden verschicken können. Also da haben wir wirklich, was die Materialien angeht, zum Glück sehr wenig Reste.
Und da viel drüber nachgedacht.
Bestimmt. Ja, wirklich sehr viel drüber nachgedacht, ja, dass das so materialeffektiv wie möglich gearbeitet wird, ja.
Und mit diesen nachhaltigen Materialien kann man wahrscheinlich, und auch wie ihr arbeitet, nicht mit Billigmarken mithalten. Wie achtet ihr denn darauf, dass eure Produkte nachhaltig sind und dennoch leistbar?
Ja, jedes kleine Unternehmen ist mit dieser Herausforderung konfrontiert. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, mithalten, weil man dann sozusagen das gleich mithalten mit dem Preis assoziiert. Wir versuchen unseren Kunden einfach einen besonderen Mehrwert zu geben. Das bedeutet, bei uns bekommt man auf die Produkte, die man bei uns kauft, lebenslangen Reparaturservice. Das ist dann auch in unserem Interesse, dass wir die Produkte so designen, dass die wirklich lange und robust halten. Und wenn doch mal irgendwas kaputt geht, dann sehen wir die Schwachstellen. Dann kommt das Produkt zu uns zurück. Wir sehen, wo ist die Schwachstelle und können das wieder in unserem Prozess weiter sozusagen zur Verbesserung einbringen. Und so haben die Kunden den Vorteil, sie wissen, okay, ich gebe zwar ein bisschen mehr Geld aus, aber erstmal habe ich ein cooles Produkt, ich habe ein regionales Unternehmen unterstützt und mein letzter Zweifel ist jetzt auch noch ausgeräumt, weil wenn irgendwas wirklich ist mit dem, ich kann es zurückgeben oder es wird repariert und ja, das heißt, da setzen wir einen sehr großen Fokus drauf, auf die Langlebigkeit.
Welche Ratschläge würdet ihr den anderen Unternehmen geben, die nachhaltig Mode produzieren möchten?
Also wir haben viel gelernt, dass die Leute einem von Anfang an eigentlich sagen, das geht nicht, das wird niemals funktionieren. Wer soll denn das bezahlen? Das wird ja viel zu teuer. Und wir haben es trotzdem gemacht und gezeigt, dass es doch möglich ist. Und natürlich ist unser Ziel nicht, jetzt da zu bleiben, wo wir sind, sondern noch weiter zu wachsen. Also mein Tipp ist wirklich, wenn man wirklich an etwas glaubt und das machen möchte und einem das Herz danach brennt und man eine Veränderung machen möchte, dann soll man es einfach machen, ohne sich zu viele Gedanken über die anderen zu machen.
Und weil du schon die Ziele angesprochen hast, was sind denn eure Pläne?
Also aktuell, ich beziehe mich jetzt erstmal auf das Jahr, weil das Jahr waren, glaube ich, 8 Monate Umzug und Renovierung. Dieses Jahr ist erstmal das Ziel, dass wir jetzt noch endlich in unsere Kernkompetenz wieder zurückkommen, nämlich coole Sachen zu produzieren und die jetzt auch auf Weihnachtsmärkten, Messen, online und so viele Leute damit zu begeistern. Dann nächstes Jahr ist, wie gesagt, der Plan, das Produktsortiment zu erweitern. Im gleichen Schritt natürlich werden wir unser Team erweitern. Und ja, wir haben jetzt hier in der Werkstätte Wattens endlich eine Location gefunden, wo wir auch flächenmäßig noch weiter wachsen können, wo wir dann nicht wieder groß umziehen müssen. Und ja, da haben wir noch viele Möglichkeiten, unsere Produktion zu vergrößern.
Wir haben zu Beginn schon gesprochen, dass wir uns hier in der Werkstätte Wattens befinden und man kann euch da gerne einen Besuch abstatten und sich selbst ein Bild von der Produktion machen.
Ihr seid heuer aber auch auf Christkindlmärkten anzutreffen.
Also dieses Jahr wird man uns auf dem Christkindlmarkt in der Altstadt finden.
In Innsbruck,
15.11. bis 23.12. Und wir werden in der Schweiz dieses Jahr auch sein, einmal in Zürich und in Basel. Das wird so unser Weihnachtsgeschäft sein. Ansonsten gibt es auch einige Geschäfte in Innsbruck, die unsere Ware führen. Da kann man auf unserer Homepage nachschauen, da sind die gelistet, wo man uns sozusagen findet. Und ansonsten gerne bei uns vorbeikommen. Die Öffnungszeiten findet man auch auf der Homepage. Die werden wir jetzt auch Richtung Weihnachten noch ein bisschen ausweiten.
Dann sage ich danke für die Einladung und die tollen Einblicke. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.